Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Zwei Serien, die standen 2-2 in den NHL Playoffs und um die beiden soll es heute gehen. Die Montreal Canadiens zu Gast bei den Buffalo Sabres für Spiel Nummer 5. Vorzeichen klar, Buffalo hatte Spiel 4 gewonnen. Das heißt, sie konnten in dieser Serie wieder die Führung erringen, nachdem es zwischenzeitlich also aussah, als ob Montreal die Serie so ein bisschen vorentscheiden könnte. Und es ging auch richtig gut los für die Sabres. Das erste Tor in den Playoffs von Jason Zucker, 1-0 nach exakt 2 Minuten. Allerdings gab es dann auch die relativ schnelle Antwort der Canadiens mit dem Ausgleich von Cole Caulfield. 6:31 waren da gespielt und das war ein insoweit erstaunliches Tor, weil es das erste Tor war der Reihe Suzuki, Caulfield, Slavkovský in den gesamten Playoffs. Das ist ja mittlerweile schon die zweite Serie und immerhin dann das 12. Spiel für die Canadiens. Es war das erste Tor in den gesamten Playoffs bei 5-5 für die Top-Reihe der Canadiens. Schon sehr erstaunlich. 6:31, wie gesagt, gespielt. Da stand es 1-1. Dann Josh Doan mit seinem dritten Tor. 2-1 für die Buffalo Sabres. Texier quasi direkt im Gegenzug mit dem 2-2. Und das waren 9 Sekunden danach übrigens. Und dann Konstantin Helenius mit dem 3-2 für die Buffalo Sabres. Und da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, okay, also jetzt Jakub Dobisch, so schön die ganze Geschichte war bisher in den Playoffs, ist es jetzt vielleicht das Spiel, wo er zum allerersten Mal so wirklich eine Pause braucht. Und Martin Saint-Louis, der hat das erste Drittel auch als sehr, sehr chaotisch bezeichnet. Und er hat dann gesagt, er hält sich oder er versteht von der Position eigentlich am wenigsten, von der Torhüterposition. Und er hat gesagt, in solchen Situationen, da vertraut er den Leuten, die sich damit auskennen. Und wer kennt sich aus mit Torhütern? Natürlich der Goalie-Coach, der Torhüter-Coach. In dem Fall ist das Marco Marciano. Auch ein schöner Name übrigens, hört sich eher an wie ein Boxer, aber das mal als Zeitnot. Auf jeden Fall ist es so gewesen, er hat wohl kurz mit dem gesprochen, oder beziehungsweise einer der Assistant Coaches hat mit ihm gesprochen. Wahrscheinlich sitzt der oben irgendwo, wird nicht direkt auf der Bank dann mit Platz nehmen. Und nach kurzer Rücksprache war es so, der hat gesagt, nö, lass ihn im Tor. Und dann hat er Jakub Dobisch im Tor gelassen, obwohl der eben diese 3 Tore, ich glaube, in den ersten 4 Schüssen kassiert hatte. Und obwohl es 3-2 stand für die Buffalo Sabres. Aber Dobisch bleibt im Tor und zu Beginn des zweiten Spielabschnitts, da gab es eine Szene, wo die Partie endgültig in Richtung Sabres hätte kippen können. 3:45 waren gespielt, Tage Thompson alleine auf Dobisch zugefahren und er macht eben nicht das 4-2. Dobisch hält, bleibt bei 3-2. Kurze Zeit später, 8 Minuten gespielt, Josh Anderson mit dem 3-3, Jake Evans mit dem 4-3 und Nick Suzuki im Powerplay noch obendrauf mit dem 5-3. Und anstatt den Abend zu beenden, in dem Fall dann von Jakub Dobisch, ist es so, dass plötzlich die Sabres ein Torhüter-Problem haben und es so war, dass dann eben Lindy Ruff nach 40 Minuten gesagt hat, okay, komm, Alex Lyon jetzt wieder ins Tor, Ukko-Pekka Luukkonen geht raus und muss das Tor verlassen. Er hat 5 Tore kassiert bei 23 Schüssen. Keine gute Leistung vom Finnen. Und am Ende gibt es noch ein Powerplay-Tor zu Beginn des 3. Spielabschnitts. Ivan Demidov mit seinem Tor, seinem ersten in den Playoffs. Und ja, wie gesagt, 1. Drittel sah es so aus, als ob es richtig Probleme bei Montreal gibt. Dann kommen sie zurück im 2. Drittel und am Ende gewinnen sie die Partie. Sie sind 2-2 im Powerplay. Also auch das wieder ein Punkt häufig in diesen Partien zwischen den beiden Mannschaften, dass das Powerplay mitentscheidend ist, die Buffalo Sabres, die sind 0 von 2 bei ihren Powerplay-Gelegenheiten. Und damit holt Montreal Spiel Nummer 5 und besorgt sich wieder einen Matchball. Ich sage wieder, weil es in der ersten Runde auch so war. Da hatten sie auch eine 3-2-Führung. Nach 5 Partien sind nach Hause gefahren, nach Montreal ins Bell Center und wollten das Spiel beenden. Und auf der Gegenseite gäbe es natürlich dann wieder eine Situation, ja, was machst du jetzt als Lindy Ruff? Setzt du Ukko-Pekka Luukkonen ins Tor? Gehst du wieder zurück zu Alex Lyon? Was ist jetzt die Lösung für diese Partie? Was könnte da ja der Schlüssel dann sein zum Sieg? Und ich nehme es mal dann vorne weg, beziehungsweise wir gehen einfach rein in Spiel Nummer 6. Und in der Partie spielte Alex Lyon. Alex Lyon begann das Spiel und das Spiel begann sehr, sehr gut für die Buffalo Sabres. Rasmus Dahlin, der Mannschaftskapitän, nach 32 Sekunden als Verteidiger, richtig schönes Tor, 1-0 Führung, idealer Start für die Sabres, aber etwas mehr als eine Minute später, aber Chakaj mit seinem ersten Tor in den Playoffs, Ivan Demidov mit seinem zweiten, kurze Zeit später ein Powerplay-Tor. Und dann gab es eine Überzahlsituation für die Sabres, die Gelegenheit auszugleichen. 4 Minuten wegen hohen Stocks gegen Mike Matheson, der übrigens in der Verteidigung ein ganz, ganz schlechtes Spiel Nummer 6 hatte. Und die Chance eben für Buffalo auszugleichen. Und was passiert? Jake Evans mit einem Shorthander. Und der war jetzt auch nicht so wirklich so, dass ich sagen konnte, naja, also den hätte man auch halten können als Alex Lyon. Aber er hält eben in der Situation nicht. Er hält nicht das 1-2, sondern es steht 1-3. Und da hat Lindy Ruff gesagt, also das ist hier vielleicht unser letztes Saisonspiel. Da habe ich keine große Chance, irgendwie lange zu taktieren. Also nehme ich Alex Lyon raus. Der hat 4 Schüsse aufs Tor bekommen. 3 davon waren drin. Und nach 10 Minuten und 14 Sekunden war der Arbeitstag in Spiel 6 schon beendet für Alex Lyon. Aber Glück für die Sabres. Sie hatten immer noch Powerplay-Zeit. Wie gesagt, Shorthander beendet das ja sowieso nicht. Und es waren ja sogar 2x2 Minuten wegen hohen Stocks. Und Jason Zucker, der, ja, sieht man dann vielleicht auch drüben in der Serie im Westen, lange nicht getroffen hat, jetzt aber ein Tor gemacht hat, macht gleich sein zweites in der nächsten Partie. Mit einem Powerplay-Tor bringt da an der Stelle dann die Sabres wieder auf 2-3 ran. Drittelpause, 1 Minute gespielt im zweiten Drittel. Zach Benson, Wahnsinns-Playoffs von ihm. Es steht 3-3 und Jack Quinn macht Mitte des zweiten Spielabschnitts das 4-3, die Führung im Powerplay für die Buffalo Sabres und Konsta Hellenius mit dem 5-3 und das erste Drittel, ne, 3-1 Führung, Shorthander kassiert, da wirkte es so, okay, Serie und Playoffs sind dann vorbei für die Buffalo Sabres und stattdessen kommen sie zurück und können eben dann sich entsprechend ja eine 5-3 Führung spielen. Jack Quinn macht dann nach 9 Minuten und 58 im letzten Spielabschnitt das 6-3. Das beendet dann tatsächlich mal den Arbeitstag von Jakob Dobisch. Dann nimmt Martin Saint-Louis ihn raus, vielleicht auch um ihm ein bisschen Ruhe zu geben, ihn ein bisschen zu schonen, weil zu dem Zeitpunkt schon absehbar war, dass es ein 7. Spiel geben würde. Natürlich, Montreal nimmt sehr, sehr früh dann den Goalie raus. Tage Thompson mit einem Empty-Net-Goal, 7-3. Und am Ende, weil es so schön war, noch Zach Metzer mit dem 8-3. Dessen erstes Playoff-Spiel, glaube ich, und erstes Tor. Powerplay-Tor auch in dem Fall. Und Buffalo gewinnt Spiel Nummer 6 mit sage und schreibe 8-3. Hat eine Powerplay-Quote, wir sind wieder bei der Thematik, 4 von 6 66%, Montreal auch immerhin 1 von 3, ist ja auch nicht so schlecht, aber 4 von 6 natürlich dann mitentscheidend und eben auch, dass sie ja das geschafft haben, was in der Partie zuvor eben dann fast den Montreal Canadiens oder dann letztendlich den Montreal Canadiens gelungen ist, nämlich einen Torhüter rauszuspielen. Interessanterweise in dieser Partie alle 4 Torhüter im Einsatz, also wenn man sich den Boxscore anschaut bei Buffalo, Alex Lyon erst drin, danach Ukko-Pekka Luukkonen, der übrigens 18 Paraden hat, also dann fehlerfrei bleibt. Auch interessant, im Spiel vorher hat er auch 18 Paraden, aber bei 23 Schüssen, da kassiert er 5. Jetzt hat er eben entsprechend 18 ohne Gegentor. Also schon sehr, sehr strange auch dieser Verlauf auch mit den Torhütern. Auf der Gegenseite kommt dann Jakob Fowler mal ausnahmsweise rein für Jakub Dobesch. Und da hat man dann auch eben diesen Torhüterwechsel gehabt. Ja, es gibt ein Spiel Nummer 7 und es ist das zweite Spiel Nummer 7 für die Montreal Canadiens. In der ersten Runde haben sie Spiel 7 gewonnen. Dieses komische Spiel, wo sie dann sehr, sehr wenig Torschüsse hatten gegen Tampa Bay. Und was ganz interessant ist, beide Teams sind furchtbar schlecht zu Hause. Also beide haben zu Hause einen Rekord von zusammen einen Rekord von 4 Siegen und 8 Niederlagen. Also normal würde man ja sagen, Mensch, Heimvorteil, letzter Wechsel. Du hast ja auch die Kulissen, also es sind ja zwei der lautesten Hallen überhaupt. Bei Buffalo haben wir drüber gesprochen, 14 Jahre auf Playoffs gewartet. Montreal sowieso einer der besten und lautesten Standorte in der NHL. Und diese beiden Teams haben zu Hause so eine schlechte Bilanz, wenn man danach gehen würde, dann müsste man eigentlich sagen, dass wahrscheinlich Montreal ein bisschen favorisiert ist. Aber ganz ehrlich, in der Serie ganz, ganz schwer zu tippen. Geht immer wieder hin und her. Wir haben es gehabt, Verlauf 1-0 in der Serie. Dann 1-2, 2-2, 2-3, jetzt 3-3. Also auch ganz, ganz komisch, auch bei den Ergebnissen. Die Siege der Canadiens, die waren alle deutlich. 5-1, 6-2, 6-3. Buffalo vorher eher so langsam, oder nicht langsamer, sondern schwierige Siege. Und jetzt aber dieses 8-3, natürlich klar, Empty Net Goal hinten noch drauf und noch dieses Powerplay-Tor am Ende. Aber trotzdem, es stand ja da auch schon 6-3. Also ja, sehr, sehr interessant, auch wieder die verschiedenen Umstellungen. Lindy Ruff hat seine Reihen mächtig durcheinander gewürfelt, weil die Top-Reihe überhaupt nicht getroffen hat bei ihm. Vielleicht auch das eine Idee jetzt für Spiel 7 für St. Louis. Ich habe es gesagt, bei 5 gegen 5 kommt nicht viel von den großen drei vorne, jetzt auch in der Partie nicht so richtig. Also das wäre jetzt nochmal etwas, wo man sagen kann, vielleicht guckt er sich das 10, 20 Minuten an und wenn sie zurückliegen oder wenn es nicht läuft, dann kann er da auch mal umstellen und die verteilen auf die Reihen 1, 2, 3 vielleicht oder auch andere Kombinationen einfach wählen. Also das ist etwas, was ich mir durchaus vorstellen kann, was Martin Saint-Louis dann machen könnte, um irgendwie in Spiel Nummer 7 sich einen Vorteil dann entsprechend zu erspielen. Das Spiel könnt ihr verfolgen in Deutschland ab 1.30 Uhr am Mittwochmorgen. Dann also die Montreal Canadiens zu Gast im KeyBank Center in Buffalo, New York bei den Sabres. Und eines der beiden Teams wird dann irgendwann am Mittwochmorgen deutscher Zeit feststehen als Gegner der Carolina Hurricanes, die übrigens zum Zeitpunkt des Beginns des Eastern Conference Finals dann 12 Tage Pause gehabt haben werden. Das liegt natürlich daran, dass sie diesen Sweep hatten und dass sie da eben entsprechend dann dadurch diese große Pause hatten. Aber ja, das ist auch so ein bisschen strange und da muss man auch schauen, wie entsprechend sie dann reinkommen. Aber wie gesagt, das wird Zukunftsmusik sein. Also erstmal haben wir Spiel Nummer 7 und es geht dann erst am Freitagmorgen los mit Spiel Nummer 1 im Eastern Conference Final, Mittwochmorgen 1.30 Uhr deutscher Zeit. Erstmal Spiel 7 zwischen den Sabres und den Canadiens. Damit gehen wir rüber in die Western Conference. Es wurde gesucht, der Gegner der Colorado Avalanche, und es stand 2-2 zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks. Auch da nochmal der ganz, ganz kurze Rückblick auf diese Serie bzw. abzuholen. Spiel Nummer 4 ging mit 4-3 an die Anaheim Ducks. Damit stand es 2-2 und es ging in Partie Nummer 5 hinein. Und da hatten zu Beginn die Vegas Golden Knights, eigentlich ziemlich gute Torchancen, ein, zwei richtig gute Szenen, einmal der Puck quasi auf der Linie geklärt, also sie waren für mich da in der Partie zu Beginn das bessere Team, ich will auch einmal hier kurz reinschauen, wie das Ganze auch statistisch aussah. In der Partie, jawohl, Corsi-Wert lag bei knapp 70%, Expected Goals im ersten Drittel 1,1 zu 0,6, bei 5 gegen 5, schauen wir mal im Powerplay, war es ähnlich, also 1,5 zu 1,1, so ungefähr. Bessere Team, die Vegas Golden Knights, aber wie es so häufig ist, wenn du am Anfang eben die richtig dicken Torchancen nicht nutzt, dann gibt es vielleicht auch ein Powerplay für den Gegner. Und es gab ein Powerplay für die Anaheim Ducks. Und zwar gab es dieses Powerplay, weil es eine große Strafe gab gegen die Vegas Golden Knights. Und die große Strafe, die gab es, weil Braden McNabb einen sehr, sehr späten Hit gegen Ryan Poehling gefahren hat. Der hat den Puck gehabt, kurz ja, am Rand der neutralen Zone. Also hat den, glaube ich, reingespielt in von sich aus gesehen in die offensive Zone der Vegas Golden Knights. Der ist auch schon deutlich weg, also er ist 5, 6 Meter weg. Der Puck ist in der offensiven Zone, also eine Zone weiter, als sich Poehling auf dem Eis befindet. Und McNabb kommt von der Seite, trifft ihn vollkommen, also Poehling ist vollkommen unvorbereitet, überhaupt keine Körperspannung, fliegt gegen die Bande, dann durch die Bewegung fliegt der Kopf auch noch außen gegen das Plexiglas. Er ist verletzt. Er muss dann raus, muss wegen der Verletzung raus. Die Schiris schauen sich das Ganze an und es gibt einen Interference Call gegen Braden McNabb und es gibt dann eine große Strafe und aufgrund der Verletzung dann auch einen Game Misconduct. Das heißt, da waren 9 Minuten gerade mal gespielt und nach 9 Minuten sind die Vegas Golden Knights ohne einen ihrer Spieler und für mich ist das eine ganz klar berechtigte Strafe gewesen, ist also vom McNabb auch vollkommen überflüssig, da in der neutralen Zone so reinzugehen, aber Vegas hat ein paar Spieler, die sich gerne am Rande der Legalität bewegen, und da wird es sicherlich auch nochmal von mir ein paar Sätze zu geben, wenn es dann vielleicht eine Vorschau gibt aufs Western Conference Final, dafür muss sich ja Vegas erstmal durchsetzen, aber das ist eben ein Thema, was ja, wo sie sich so ein bisschen auch schon in den Spielen vorher oder auch in Serien in den letzten Jahren immer wieder am Rande der Legalität bewegen und für mich ist die Strafe klar, die ist auch vollkommen berechtigt, auch der Game Misconduct ist da berechtigt und dann eben aufgrund der Verletzungsfolge auch regeltechnisch konform. Ich bin natürlich nie ein Freund davon, dass es eben diese Regelung gibt, wegen der Verletzung gibt es die Strafe. Für mich sollte es die Strafe einfach aufgrund der Aktion geben und nicht aufgrund der Folge, sondern eben nur, weil der Spieler da die Regel sowieso übertreten hat und ihr kennt meine Meinung, die Verletzung da ist eben Zufall. So, das Powerplay gibt es für die Anaheim Ducks. Die Anaheim Ducks sind in der Lage, dieses Powerplay zu nutzen und können sich eine Führung besorgen durch Beckett Seneke. 12:36 waren da gespielt. Es gibt aber auch ein Powerplay für die Vegas Golden Knights. Übrigens, interessanterweise waren die Strafen für McNabb und dann gibt es eine für Pavel Mintjukov wegen Slashing gegen Mitch Marner. Die einzigen beiden in dieser Partie, die nicht, das nehme ich mal vorweg, nach 60 Minuten zu Ende war. Schwer vorstellbar für mich, dass es in diesem Spiel nur diese beiden Strafen gab. Aber das ist wieder so typisch, naja, Spiel 5 entscheidend. Ach, lass uns einfach mal keine Strafen vergeben. Wieder ein bisschen komisch. Egal, auf jeden Fall Vegas im Powerplay. Und Vegas hat Pavel Dorofeev, der so ein bisschen jetzt mittlerweile auch ein Powerplay-Spezialist geworden ist, aber auch grundsätzlich sehr, sehr gut spielt in den Playoffs. Er macht den Ausgleich, Überzahltreffer jeweils einer für die beiden Mannschaften. Es steht 1:1 nach einem Drittel, so steht es auch nach zwei Dritteln. Und dann gibt es die Führung für die Vegas Golden Knights, Thomas Hertl. Und da muss ich sagen, das ist ja auch wieder sowas. Auf der anderen Seite hatte ich es mit Jason Zucker erwähnt. Hertl hat ja im letzten Spiel, glaube ich, kurz vor Ende noch ein Tor gemacht, was am Ende wertlos war, weil es nur noch auf 3-4 verkürzt hat und weil dann eben entsprechend Anaheim die Partie gewonnen hat. Aber er hat eben wieder getroffen, nach langer, langer Zeit. Und wie es so ist, wenn du einmal triffst, wenn du wieder ein bisschen das Selbstbewusstsein hast und auch die Selbstverständlichkeiten vielleicht auf dem Eis dann da sind, ja, dann triffst du vielleicht auch in der Partie danach. Er macht das 2:1 für die Vegas Golden Knights und lange sah es so aus, als ob das reicht, aber Olin Zellweger macht den Ausgleich. sein allererstes Tor überhaupt jemals in den NHL Playoffs, weil es auch, ich weiß gar nicht, sein erstes oder eines seiner ersten Spiele ist. Er hat jetzt, glaube ich, die letzten absolviert. War auch am Anfang der Playoffs nicht draußen. Die Ducks sind bei einigen ihrer jungen Spieler auch dazu übergegangen, die mal spielen zu lassen, mal nicht spielen zu lassen. Er auf jeden Fall jetzt mit seinem ersten Tor in den NHL Playoffs. Wichtiger Treffer, denn das ist der Ausgleich. Und nach 60 Minuten steht es 2:2. Es geht in die Verlängerung. Und da ist es so gewesen bisher, dass die Vegas Golden Knights perfekt sind in dieser Saison. Sie haben dreimal eine Verlängerung gespielt, in Runde 1 zweimal und jetzt diese Partie und Pavel Dorofejew macht das 3:2. Ich denke auch insgesamt, wenn man sich das Spiel anschaut, schon verdient Vegas das etwas bessere Team, Vegas auch einfach ein bisschen abgezockter. Es fällt eben auch auf, je länger die Serien dauern gegen diese jüngeren Teams und Utah und Anaheim gehören ja definitiv dazu, umso besser wird dann Vegas, umso kaltschnäuziger sind sie dann auch in den Verlängerungen, also auch gegen Utah war das ja dann der Fall, dass man selten das Gefühl hatte, dass der Gegner das Spiel gewinnen kann, sondern oft eben dann eher Vegas dort besser war und sich dann auch konsequenterweise den Sieg geholt hat. Es geht also in Spiel Nummer 6 zurück ins Orange County und die Anaheim Ducks, die müssen gewinnen, wenn sie denn ihre Saison nochmal verlängern wollen. Was brauchst du da? Vielleicht erstmal den Gegner raushalten, möglichst selbst eine frühe Führung machen. Tja, eine frühe Führung gab es aber nicht für die Anaheim Ducks, sondern für die Vegas Golden Knights durch Mitch Marner. Und wenn ihr dieses Tor noch nicht gesehen habt von Mitch Marner, dann ganz, ganz schnell zu YouTube gehen oder wo auch immer, müsst man bei Instagram auch finden. Gebt mal Mitch Marner ein, Ducks, und dann solltet ihr diesen Treffer finden. Ein sensationelles Tor setzt sich da durch. Bei einem Semi-Breakaway, Breakaway und dann am Ende durch die Beine erzielt er das 1:0. Da waren 62 Sekunden absolviert in Spiel Nummer 6. 8 Minuten 30 waren absolviert. Da gab es das 2:0 und bei diesem 2:0 musst du dazu sagen, es ist wieder mal Brett Howden. Der hat aktuell, nee, stimmt gar nicht, hat er nicht mehr, kommen wir gleich noch zu. Der hatte zu dem Zeitpunkt die meisten Tore in den NHL Playoffs. Er macht einen Shorthander mal wieder. Auch das ein Unterschied, finde ich, zwischen erfahrenen Teams und eben jüngeren Mannschaften. Utah kassierte ja sogar diesen Shorthander in Overtime. Jetzt auf jeden Fall Anaheim mit dem 0:2 bei eigener Überzahl. Und weil es so schön ist, Shea Theodore am Ende noch mit einem Powerplay-Tor zum 3:0 im ersten Drittel. Du hast ein Tor bei 5 gegen 5, ein Wahnsinnstreffer. Du hast einen Shorthander, du hast ein Powerplay-Tor. Vegas 3:0 nach 20 Minuten. Alle Zeichen sind gestellt auf den Sieg in dieser Serie. Dann kommt zwar nochmal Mikael Granlund mit einem Überzahltreffer zum 3:1 Mitte des zweiten Drittels. Aber am Ende gibt es 2 Tore von Pavel Dorofejew und der ist dann nach diesem Spiel mit 9 Treffern der aktuell erfolgreichste Akteur in den Playoffs. Ein deutliches, klares und hochverdientes 5:1 für die Vegas Golden Knights. Die gewinnen diese Serie in 6 Partien, ziehen damit ein in die nächste Runde und waren natürlich nach dem Spiel richtig gut drauf und haben Rede und Antwort gestanden, haben nochmal erläutert, wie sie diese Serie gewonnen haben und wie gut sie das denn fanden. Nee, haben sie nicht. So, und warum haben sie nicht? Ich habe einen Punkt noch vergessen vor Spiel Nummer 6. Ich habe euch erzählt von der Aktion von Braden McNabb. Es gab allerdings noch eine Folge nach dem Spiel und da muss ich sagen, da war ich extrem positiv überrascht. Im Normalfall ist es so, dass das Department of Player Safety sagt, wenn ein Spieler einen Regelübertritt hatte, der zu einer großen Strafe führt und wenn er dann einen großen Teil des Spiels verpasst durch diese große Strafe, dann wird das oft so gewertet, dass man sagt, naja, wenn jetzt diese Aktion in der 55. Minute gewesen wäre, dann hätte man ihn vielleicht nachträglich noch fürs nächste Spiel gesperrt. Wenn man aber jetzt so etwas hat, wie in dem Fall von McNabb, nach 9 Minuten und er verpasst quasi den gesamten Teil des Spiels und seine Mannschaft ist einmal durch die Strafe, durch die 5 Minuten gehandicapt, aber auch dadurch, dass sie in dem Fall mit 5 Verteidigern den Rest des Spiels absolvieren müssen, dann sagt oft das Department of Player Safety, ja, also eigentlich hätte man ihn sperren müssen, aber die Sperre ist jetzt quasi schon abgesessen durch den Rest des Spiels. So. In dem Fall hat das DPOS aber gesagt, nee, also Braden McNabb bekommt schon ein Spiel Sperre. So, Und das hatte dann zur Folge, dass die Vegas Golden Knights beleidigt waren. Und vor allem war John Tortorella beleidigt, der schon nach Spiel Nummer 5 und in Spiel Nummer 5 ziemlich gewütet hat und offensichtlich nicht ganz einverstanden war mit dieser Strafe. Warum, weiß ich nicht. Weiß nicht, welche Art von Zeitlupe oder irgendwas er gesehen hat. Vielleicht hat er auch eine andere Uhr. Aber wenn ein Hit so late ist und so weit weg da vom Puck ist und in der neutralen Zone gegen den Gegner, der ihn nicht erwartet, dann ist das Interference. Gab es für mich nicht viel dran zu deuteln. Aber Herr Tortorella war beleidigt. Die Vegas Golden Knights waren beleidigt. Und sie waren so beleidigt, dass sie zum einen die Pressekonferenz der beiden Spieler, das waren, ich weiß gar nicht mehr, mit Mahner und Howden, keine Ahnung, also Mahner war mit dabei und noch ein anderer, die haben sie nach knapp 3 Minuten abgebrochen, mit der Begründung, sie müssen ja zum Bus, weil sie früh zurückfliegen müssen nach Vegas. Der Bus, ne, wie gesagt, gehört den Vegas Golden Knights, der ist von ihnen angemietet. Ich glaube nicht, dass der ohne die Spieler fährt. Das ist das eine. Und das zweite ist, die können auch noch eine Fluglösung finden und ganz einfach, wenn dieses Spiel in eine Verlängerung gegangen wäre oder aus irgendeinem Grund länger gedauert hätte, wären sie ja auch nach Hause gekommen. Also es gibt ja zum Beispiel, wir hatten die Situation, dass meine Plexiglasscheibe kaputt ist, das dauert 10, 15, 20 Minuten, bis das repariert ist. Das heißt, du weißt ja gar nicht, wann das Spiel endet. So, dementsprechend kannst du auch nicht sagen, wir müssen jetzt aber hier um 23 Uhr am Flughafen sein und wenn um 23 oder um 22.30 Uhr das Spiel noch läuft, holen wir die Jungs vom Eis, wir müssen zum Bus, wir müssen zum Flieger. Also das gibt's natürlich nicht. So, das heißt, das waren hanebüchene Argumente. John Tortorella hat gesagt, er spricht überhaupt nicht mit den Medien. Und dann ist etwas passiert, wo ich sagen muss, ich war schon positiv überrascht über die Sperre für McNabb. Aber dass dann danach die NHL sagt, passt mal auf, liebe Vegas Golden Knights, wir haben euch in der Saison schon ein, zwei Mal gewarnt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Vegas Golden Knights zum Beispiel gewarnt wurden rund um die Verpflichtung von Carter Hart. Da gab es nämlich auch eine Situation, dass quasi klar war, dass Carter Hart kommt, beziehungsweise er war schon unter Vertrag. Und da gab es Journalisten, die Fragen stellen wollten, beziehungsweise die Spieler angesprochen haben auf das Thema. Und daraufhin haben die Vegas Golden Knights akkreditierten Journalisten die Akkreditierung wieder weggenommen. Also es war nicht mal so, dass sie vorher gesagt haben, du bekommst keine, weil du vielleicht über das Thema reden willst. Oder sie haben vorher eine Warnung ausgesprochen. Nein, der Mann war akkreditiert. Ich glaube, das war Mark Lazarus von The Athletic, aber nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall war es so, der hatte eine Akkreditierung und die Akkreditierung wurde ihm weggenommen, weil er versucht hat, Fragen zur Thematik Carter Hart zu stellen. Und das hat der NHL wohl schon nicht gefallen. Dann gab es wohl noch ein paar andere Situationen, wo die Vegas Golden Knights Media Sessions früh beendet haben und so weiter und so weiter. Es ist bekannt, dass John Tortorella schon, ich glaube, über $200,000 an Geldstrafen bezahlt hat in seiner Karriere, dass er mal gesperrt wurde, weil er versucht hat, in den Lockerroom der Calgary Flames reinzukommen, um sich mit dem gegnerischen Trainer zu prügeln. Also, da gibt es eine Historie sowohl vom Team als auch von John Tortorella. Und die NHL hat eine Strafe verkündigt, die lautet: John Tortorella bekommt persönlich $100,000 Geldstrafe und die Vegas Golden Knights müssen ihren Zweitrunden-Pick 2026 abgeben. Jetzt muss man da ein Sternchen dran machen. Es gibt die Möglichkeit für die Vegas Golden Knights, morgen, meine ich, am Montag in New York persönlich bei Commissioner Gary Bettman um Gnade zu winseln und zu sagen, wir wollen das nie wieder machen. Ich weiß nicht, was sie sich da vorstellen, die NHL, was da passieren soll. Auf jeden Fall gibt es wohl die Möglichkeit für ein Hearing. Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet, ganz klar. Aber die Art und Weise, wie die Vegas Golden Knights mit Journalisten umgegangen sind, mit Medien umgegangen sind und die Art und Weise, wie auch John Tortorella meint, mit Medien umgehen zu müssen, nicht nur jetzt, sondern in seiner gesamten Karriere, da braucht ihr auch nur bei YouTube das Ganze eingeben. Das kann man witzig finden. Also es gibt sicherlich viele, und das war auch bei den Vegas Golden Knights übrigens so, bei den Fans, es gab viele, die gesagt haben, die Strafe ist viel zu hart und was soll denn das? Und auch rund um die NHL, jetzt nur, weil die nicht mit den Journalisten reden wollen, das sind doch sowieso blöde Fragen. Nach dem Spiel, da kommen doch eh keine Antworten mit Tiefsinn, da kommt doch eh nichts bei raus. Warum sollte man denn da jetzt so eine große Strafe für verhängen? Und Dazu kann ich nur sagen, die NHL versucht, den Markt zu erweitern. Und wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, ihr habt zum Beispiel meine Rants auch mitbekommen, wenn es mal darum geht, auch in Deutschland oder in Europa die NHL zu vermarkten. Und zur Vermarktung der Liga gehören Interviews. Zur Vermarktung der Liga gehören Stimmen, O-Töne. Da gehören Antworten von den Spielern. Da gehören Antworten bei Siegen. In dem Fall, übrigens, es ist ja ein Sieg, ein Seriensieg. Es war ja nicht mal so, dass sie jetzt irgendwas verloren haben. Nach einem Sieg dermaßen beleidigt zu sein, ist schon sehr erstaunlich. Aber es geht einfach darum, dass du auch versuchst, das zu erklären. Und das ist übrigens für mich ein Riesenunterschied zwischen Tortorella und anderen Coaches. Bruce Cassidy ist auch ein knallharter Coach gegenüber seinem Team. Aber der erklärt dir Sachen. Ich habe das ja berichtet. Ich war in Vegas und der kennt mich nicht. Und ich stelle eine Frage und ich fand meine Schlussfolgerung erstmal ganz okay. Und dann hat er das erklärt, dermaßen detailliert erklärt, warum das denn ein bisschen anders war und warum das eben nicht so war, wie ich das gesehen habe, sondern warum das andere Gründe haben könnte. Und ich bin da rausgegangen aus dieser PK. Ich habe wesentlich mehr verstanden auch von den Zuteilung und so weiter, was da war. Und das hat einen Mehrwert auch für euch und das hat auch einen Mehrwert dann zum Beispiel, wenn ich Spiele kommentieren sollte. Und das ist eben ein Punkt, genauso kann das John Tortorella auch. Das, was ich dabei am schlimmsten finde, ist, dass John Tortorella immer wieder in den Medien angestellt ist, dass er immer wieder als Experte rangeholt wird, dass er Spiele analysieren soll, dass er Dinge kommentieren soll. Das kann er ja auch. Aber wenn er Coach ist, sagt er, nö, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich werde zwar eigentlich, wenn man es genau nimmt, durch die Fans bezahlt, weil die Einnahmen von denen, wie auch immer sie reinkommen, das sind dann die Einnahmen für meinen Besitzer und letzten Endes bezahlt mich das dann am Ende. Aber es ist mir vollkommen egal, ob die von mir was wissen wollen oder nicht. Ich bin eigentlich immer schlecht gelaunt, wenn ich Fragen beantworten muss. Und in dem Fall, jetzt ist mein Spieler gesperrt worden, die haben mir mein Spielzeug weggenommen, habe ich keine Lust, mit den Medien zu reden. Ich fand es großartig, dass es diese Strafe gab. Ich fände es furchtbar übrigens, wenn man das Ganze jetzt wieder zurückdrehen würde, weil es nämlich eine Signalwirkung hat. Und dann sind wir auch weitergehend nochmal beim Thema Department of Player Safety. Das sollte eigentlich ein Vorbild sein für das, was das Department of Player Safety machen sollte. Natürlich kann man sagen, dass die Strafe ein bisschen überzogen ist für die Vegas Golden Knights und auch für Tortorella. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das Ganze zwei Effekte haben wird. Die Vegas Golden Knights werden sich ganz genau überlegen, nochmal irgendetwas in der Form zu machen. Egal was. Und wenn es der kleine Journalist vom Lokalblatt in Vegas ist, der irgendeinen schlechten Artikel schreibt und eine Akkreditierung hat. Ich glaube, die werden sich ganz genau überlegen, irgendetwas in der Art und Weise nochmal zu machen. Und alle anderen Teams genauso. Kein anderes NHL-Team würde so reagieren wie jetzt die Vegas Golden Knights, ich sag jetzt mal in den nächsten 12 bis 36 Monaten. Die wissen alle ganz genau, das war jetzt ein Beispiel, das soll Abschreckung sein und das machen wir nicht nochmal. Ich glaube übrigens, dass es, ich will nicht sagen keinen, aber wenig Effekt auf John Tortorella haben wird. Da glaube ich nicht, da ist für mich der Zug und da sind ganze Zugreihen abgefahren schon lange. Aber ich glaube schon, dass es für Vegas und für den Rest der Liga eine riesige Signalwirkung haben wird. Und das ist eben der Punkt, wenn ich zurückkomme zum Department of Player Safety. Natürlich kannst du sagen, in manchen Fällen wären gewisse Strafen und Sperren und so weiter überzogen. Aber du sendest ein Signal. Und du sendest das Signal an den Spieler, der den Übertritt gemacht hat, aber auch an den Rest der Liga. Du sagst, pass mal auf, Leute, beim nächsten Mal, wenn es so eine Aktion gibt, setzen wir noch einen obendrauf. Und dann überlegen sich alle auf dem Eis, ob sie so etwas machen und ob sie so eine Aktion machen. Und das ist genau der Abschreckungseffekt, den es beim Department of Player Safety in den allermeisten Fällen nicht gibt. Nehmen wir die Geschichte mit Jamie Benn, das ist jetzt somit das jüngste und für mich eines der größten Beispiele jetzt in den Playoffs gewesen. Was soll der denn daraus lernen, aus dieser Geldstrafe? Der ist schon mal gesperrt worden, der hat zig Geldstrafen gehabt. Glaubt ihr allen Ernstes, dass Jamie Benn im nächsten Jahr anders spielen wird? Nein, natürlich nicht. Und dementsprechend müsste die Strafe viel, viel höher sein, um mal eine Abschreckung zu haben. Und in diesem Fall macht es die NHL. Übrigens, warum macht sie es? Da kommt dann natürlich wieder die Geschichte mit den Anhörung mit den verschiedenen Dingen, wo Einspruch eingelegt werden kann. Dann ist die Spielergewerkschaft mit dabei und so weiter und so weiter. Das ist nicht so einfach wie in diesem Fall, wo im Prinzip, ich weiß nicht, ob es Bill Daly war oder Gary Bettman selber, die die Strafe ausgesprochen haben, aber das ist eine Strafe, die direkt ausgesprochen werden kann, weil es keine Spieler betrifft, ist da auch keine Spielergewerkschaft. Es gibt zwar eine Coaches-Vereinigung, aber es gibt jetzt auch meines Wissens nach nicht irgendwelche Gewerkschaftsverträge zwischen der Coaches-Vereinigung und der NHL. Und dementsprechend kann da jetzt auch keiner wirklich Einspruch einlegen. Es gibt, wie gesagt, am Montag diese Anhörung der Vegas Golden Knights. Ganz ehrlich, dann sollen sie sagen, von mir aus, sie reduzieren die Geldstrafe auf 50.000. Aber beim Draftpick, ich weiß gar nicht, kann jetzt nochmal kurz gucken, ob die Vegas Golden Knights überhaupt außer diesem zweitrunden Draftpick Draftpicks haben in den nächsten Drafts. Ich glaube, die haben sehr, sehr viel weggetradet. Aber also ich würde mich halt freuen, wenn sie es dabei belassen bei dieser Strafe. Tatsächlich haben die Vegas Golden Knights jetzt im nächsten Draft noch einen Drittrunden-Pick und dann das Jahr darauf auch einen Drittrunden-Pick und 20 und 28 haben sie einen Erstrunden-Pick. Und bei dem Zweitrunden-Pick steht traded away. Ja, okay, da steht wahrscheinlich jetzt, dass er heading straight to the. Ach so, okay. Da steht als Begründung: heading straight to the bus after 2026 Game 6 Second Round. Das ist traded away von diesem Zweitrunden-Pick. Ja, also, wie gesagt, ich fände es gut, wenn sie die Strafe so lassen, wie sie ist, egal was die Vegas Golden Knights da erzählen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie es reduzieren auf einen Drittrunden-Pick und irgendwie die Geldstrafe noch reduzieren, wenn Tortorella da persönlich auftaucht. Aber ich fand das ein sehr, sehr gutes Signal der Liga. Und nochmal, die Medien sind wichtig und man kann das mögen oder nicht mögen, aber es ist Teil der Verträge auch zwischen der NHL und der Spielergewerkschaft und auch der Professional Hockey Writers Association und der Rechteinhaber. Die haben genauso auch Verträge mit ESPN und TNT und so weiter und so weiter. Da gibt es auch Dinge, die erfüllt werden müssen und dann können eben die Beteiligten nicht einfach sagen, wir haben jetzt keinen Bock mehr und als Ausrede nehmen wir den Bus und den Privatjet, den wir haben, um eben dann entsprechend früher da aus der Halle rauszugehen. Also das geht an der Stelle nicht. So, kurzes Wort noch zu den Anaheim Ducks. Will es da jetzt auch nicht länger machen als nötig. Die haben eine richtig, richtig gute Saison gespielt, wenn man die Playoffs mit einbezieht. Am Ende der regulären Saison ist ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen, aber sie haben gegen Edmonton eine Playoff-Serie gewonnen. Sie haben gegen Vegas auch viel, viel Pech gehabt. Wir erinnern uns an Spiel 1, das Tor, was nicht hätte zählen dürfen nach dem Icing. Da stand es 1-1, es war spät im letzten Drittel, auch die Partie kann in Richtung Anaheim kippen. Ich habe es gesagt, Vegas wurde immer besser gegen Ende der Runden, aber wenn es da schon 3-1 steht, wird es schwierig, dann auch so eine Runde zu gewinnen. Also da ist sicherlich so ein bisschen ein What-If-Szenario bei Anaheim, aber trotzdem, sie haben auch gegen Vegas zwei Partien gewonnen. Also da auch, finde ich, sehr, sehr gut unterwegs gewesen und die können erhobenen Hauptes jetzt in die Sommerpause gehen. Da gibt es sicherlich jetzt ein paar Punkte, wo sie Verträge neu machen müssen. Ich glaube, Carlson, Schuber, das sind unrestricted free agents, die Anaheim Ducks haben. Einmal kurz reingeschaut, genau vorne. Gut, Ross Johnson ist jetzt nicht so das Thema. Bei den Katagothier ist mit dabei Leo Carlson, das sind Restricted Free Agents. Ian Moore ist auch ein Restricted Free Agent und hinten in der Abwehr vor allem Radko Gudas, Jacob Truber und John Carlson. Das sind die drei großen Veteranen, da musst du schauen, dass du vielleicht zwei davon irgendwie halten kannst und die dann mitnimmst, mit reinnimmst in den Aufbau deiner jungen Abwehr, wobei man auch sagen muss, dass Jackson Lacombes Vertrag jetzt ab Sommer die 9 Millionen dann auch auf der Payroll stehen. Also da ist auch nochmal ein bisschen was, wo sie ja neue Verträge einfach aushandeln müssen. Mit Jukov, Selweger, oh, da ist einiges zu tun für Pat Verbeek, aber der ist ja auch jemand, der offensichtlich sehr, sehr hart verhandeln kann. Ja, mit dem Sieg der Vegas Golden Knights steht aber auch das Western Conference Final fest. Es ist die Serie zwischen der Colorado Avalanche und den Vegas Golden Knights. Da wird es natürlich eine Vorschau geben und für euch auch da zumindest jetzt schon mal die allererste Info. Die Partie beginnt am Donnerstag. Montagmorgen deutscher Zeit um 2 Uhr in Denver. Spiel Nummer 1 im Western Conference Final. Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights. Preview wird kommen, wie gesagt. Und ansonsten nochmal der Hinweis. Am Dienstagmorgen, meine Güte, NHL hat es auf ihrer Homepage nicht umgerechnet auf deutsche Zeit, das habe ich nicht gesehen, am Dienstagmorgen um 1.30 Uhr, also nicht, dass ihr dann am Mittwochmorgen da noch hockt, am Dienstagmorgen 1.30 Uhr, Montreal zu Gast in Buffalo, Spiel Nummer 7, da geht es ums Eastern Conference Final, um den Gegner der Carolina Hurricanes. So, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.